Und jetzt, wo die höchste Regierungsstufe erreichen sollte, da beschließen die, den Daniel, den müssen wir irgendwie loskriegen. Und das ist bei dem Daniel gar nicht so leicht gewesen. Und zwar deshalb, weil er sich einfach nicht zu Schulden kommen ließ. Der hat mit Geld nicht betrogen, der hat keine Baugenehmigungen durch Schmiergeld genehmigt. An die Regeln, die es fürs Volk galten, hat er sich selber gehalten. Er hatte keine schwarzen Konten, keine Partei, Gelder veruntreut. Also der hat nichts gemacht, was so bekannte Persönlichkeiten aus Sport, aus Wirtschaft, aus Politik sich heute so alles leisten. Dem Daniel war nicht beizukommen. Da heißt es in Daniel Buch Kapitel 6, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Also der ist in jeder Hinsicht einwandfrei gewesen. Und eine Sache, aber da könnten sie nachhaken. Da heißt es weiter, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Also dass man da nicht eher drauf gekommen war, der war ideologisch nicht astrein, da hatte halt die falsche Weltanschauung. Daniel stammt aus Jerusalem, war Jude, die glaubten an den lebendigen Gott, die beteten regelmäßig und jeder Jude bis heute betet täglich mehrmals das Gebet aus dem 5. Buch Mose, Schema Israel, also höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die hat der Daniel jeden Tag gebetet. 3-mal am Tag, laut vor offenem Fenster. Und das war bekannt, das wussten die Leute. Das Volk, das machte sich daraus nichts. Das konnte jeder wissen, dass da betet. Dass er ein treuer Anhänger Gottes war, das wussten die Leute. Und weil das so war, hat eben durch seine Umschulung, seine Karriere, sein hoher Posten ihn eben nichts anhaben können. Also die Gefahr der Löwenhöhle, die ja dann noch kommt, die ist nicht so groß, als wenn er zum Salonlöwen wird. Also der sich so einen hohen Posten erschleicht, indem er einen Bogen um Gott macht, vor den Menschen einen krummen Buckel macht. Und es ist schon manche auf dem politischen Parkett umgefallen. Ganze Kirchen haben vor politischen Machthabern auf dem Bauch gelegen. Und durch das jahrhundertelange Bündnis von Thron und Altar, da hat die Kirche oft genug ihren Glauben an Gott verleugnet. Und das ist ja bis heute so. An vielen Stellen kannst du das merken, aus lauter Angst, irgendjemanden auf den Schlips zu treten, wird das nachgesprochen, was eben gerade Mode ist. Also es gibt Leute, die sagen, du darfst keine Mission unter den Juden machen, du darfst keine Mission unter den Moslems machen. Zu anderen Sachen sagen sie gar nichts, wie zu dem Massenmord an den Kindern jedes Jahr durch Abtreibung. Da sind die ruhig. Also nur nicht auffallen. Ich habe jetzt mal im Bericht gelesen, von künstlicher Intelligenz gibt es ja nur einen Haufen Zeugs, was es da so möglich ist. Und da hat man immer den Versuch gestartet, in seinen Computer eingetippt, erzähl mir einen Witz über Jesus. Und da kommen nur einen Haufen Möglichkeiten, erzähl mir einen Witz über Gott, genauso über die Christen, einen Haufen Vorschläge. Und dann hat er eingetippt, erzähl einen Witz über Mohammed. Und da kam plötzlich, konnte man lesen, also wir wollen mit allen Menschen friedlich leben und uns nicht lustig machen über irgendwelche Leute. So künstlich oder so intelligent ist angeblich diese Geschichte. Da traut sich keiner ran. Der Daniel gehört zur herrschenden Klasse. Und Gott hat ihn eben bewahrt, am Hof des Königs zum Höfling zu werden. Und das ist das erste große Wunder hier bei diesem Daniel. Und man weiß ja ganz genau, wie das ist, wenn man der Einzige ist in der Schule, im Betrieb, in der Familie, der offen zugibt, Christ zu sein. Er und seine drei Freunde, die waren fast die Einzigen, die sich an Gottes Gebot hielten. Und die gehörten eben nicht zu der Sorte, die wegen der Karriere Gott den Rücken zukehren. Der sagt nicht, na, Hauptsache ich habe doch Gott in meinem Herzen und was ich sage, das ist doch was ganz anderes, da lasse ich lieber nichts durchblicken. So nach dem Motto, ich habe auch meinen festen Standpunkt, sagt der Wetterhahn und dreht sich nach dem Wind. Der orientierte sich in eine einzige Richtung nach Jerusalem. Der war Gott treu. Und vielleicht war es gerade diese unbeugsame Treue, diese Gradlinigkeit, die der König gemerkt hat und wusste, auf den kannst du dich verlassen. Vielmehr auf die Leute, die Karriere machen und die allen nach dem Mund reden. Auf den Daniel wusste der Darius, da kann ich mich verlassen. Der ist treu, da weiß ich, woran ich bin. Ein Mensch, der seine Überzeugung ehrlich äußert, der ist immer vertrauenswürdig. Treue und Vertrauen gehört zusammen. Wir hatten gestern Abend Klassentreffen gehabt, 40 Jahre aus der Schule raus gewesen und das Jahr da endlich vorbei gewesen. Ich dachte erst schnell mal sehen, wie es wird. Aber das war ein spannender Abend geworden. Durch irgendwelche Umstände haben Leute dafür gesorgt, dass von unserer Klasse noch verschiedene Akten aufgehoben wurden. Also die wurden nicht mit vernichtet. Und so konnten wir von der 9., 10. Klasse die ganzen Tadel noch einmal durchlesen, wurde den Quiz gemacht, wer welchen Tadel gekriegt hat. Brief von der Direktorin an die Bezirksregierung geschrieben, was wir denn so für nette Menschen sind in der Schule. Und Lebensläufe, das war spannend. In der 10. Klasse müssten alle Lebenslauf schreiben, was so Lieblingsfächer sind und was wir später mal werden wollen. Oh, das ist manchmal peinlich gewesen, wenn da so drinnen steht, mein Lieblingsfach Staatsbürgerkundeunterricht und solche Geschichten. Und wo ich dann mein durchgelesen habe, dachte ich, Mensch, meine Eltern haben mich vor viel Mist bewahrt. Also das Ding könnte ich heute noch mit ruhigem Gewissen bei einer Bewerbung mit abgeben und sagen, kannst du gerne durchlesen. Und ich saß, ich kam ein bisschen später, weil wir eben erst Legosteine abgeräumt haben, dann meiner alten Klassenlehrerin gegenüber von der 1. bis zur 4. Klasse. Und die hat mir gesagt, ich bin gerne zu euch zu Elternbesuchen gekommen. Also nicht, weil das so nötig war und die müsste immer mal antreten, sondern die hat gesagt, bei deinen Eltern, da wusste ich immer, woran ich bin. Die haben klar gesagt, was sie gedacht haben, haben das auch in der Tat umgesetzt und die sagte, dort bin ich gerne hingegangen. Wenn du willst, dass Menschen Vertrauen zu dir haben, und wenn du willst, dass deine Freunde und deine Feinde dich ernst nehmen, dann brauchst du nur deine Überzeugung ehrlich zu vertreten. Und zu solchen Gelegenheiten kommt man ja immer wieder. Also im Lehrlingsheim, Studentenheim, im Altersheim, im Urlaubsheim, als erstes die Bibel auf den Tisch legen, dass die anderen sehen, aha, da liest der wohl drin. Da wird sofort klar, wer du bist. Durch Offenheit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, da machst du dich vielleicht nicht immer beliebt, aber auf jeden Fall vertrauenswürdig. Die neidischen Kollegen waren noch um Daniel herum, die ihm das eben alles nicht gönnten. Und die überlegten eine lange Zeit, wie sie ihn austricksen könnten. Und dann marschieren diese Neidhammel zum Leithammel, also zum König, und da machen die ihm folgenden Vorschlag. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der an 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Also da bekommt man nebenbei den Einblick, wie so der Mechanismus funktioniert von Personenkult, wie ihn ja viele betrieben haben durch die ganze Geschichte hindurch, ob das der Stalin, Hitler, Mao, Ulbricht, Honecker oder wie sie alle hießen. Nicht der König selber kam auf diese Idee, sich als Gott anbeten zu lassen. Die Idee kommt von seinen Untertanen. Und das sind immer die kleinen Geister von unten, die einen zum Personenkult aufschaukeln. Und wenn ein Mensch auf der Regierungsschaukel selber so ein kleiner Geist ist, dann lässt er sich das auch gefallen. Und in diesem Fall sieht man, wie ein mächtiger Mann abhängig wird von seinen eigenen Leuten. Und das zeigt sich, dass selbst der König, der ja angeblich Gott ist, abhängig ist von einer anonymen Macht. Und hier ist es eben das Gesetz der Meder und Perser. Selbst der König steckt in ein Abhängigkeitsverhältnis und hat nicht die Freiheit zu machen, was er will. Und diese Freiheit, nur nach seinem Gewissen zu handeln, die hat eben nur der Daniel. Sein Gewissen ist nicht abhängig von der Regierung, von der Gesellschaft, von irgendwelchen anderen Einflüssen. Der richtet sich allein nach Gott. Und je mehr du von Gott abhängig bist, umso freier wirst du von allen anderen. Also der Daniel, der hört das Gesetz, der beteiligt sich nicht dran. Als der das Gebot des Königs hört, da geht er nach Hause in sein Haus. Also es gibt Zeiten, da ist es für Christen gut, sich mal in seine vier Wände zu verkriechen, also auch in den Untergrund zu gehen. Das haben ja Christen in vielen Situationen bis heute, müssen die das machen. Also dass die sich so hier schön treffen können, wie wir hier im Dorf Chemnitz, das ist ja nicht selbstverständlich. Manche Eltern, geht der Vater in den Gottesdienst und die Mutter ganz woanders hin, weil die sagen, wir wissen nicht, welche von beiden Kirchen gerade überfallen wird und da ist es gut, dass wenigstens einer wieder nach Hause kommt. In solchen Situationen leben viele Christen jetzt auf dieser Welt. Also der Daniel provoziert den König nicht durch irgendwelche Äußerungen oder da macht irgendwelche Demos durch die ganze Hauptstadt durch. Er geht in sein Haus, aber dieser Rückzug ist keine Verleugnung. Also Gott bewahrt den Daniel vor der großen Versuchung, jetzt auch noch in seinem Haus die Finger von Gott zu lassen. Der hätte ja sagen können, wozu die Hände falten, Gott weiß doch sowieso, was ich brauche, ist doch nur eine äußere Haltung, es kommt doch gar nicht drauf an, sondern nur, was man im Herzen denkt. Wozu laut beten, wie das bei den Juden üblich ist, ich kann das doch in meinem Herzen machen und dann haut es doch auch hin. Wozu überhaupt beten, er ist doch allwissend. Also solche Argumente kennt der Daniel überhaupt nicht. Er bleibt treu, auch im Gebet. Der betet laut, wie sich das gehört, dass er am offenen Fenster, jeder kann es mitkriegen, Schema Israel, höre Israel und so weiter. Und das macht ihn überhaupt nichts aus, dass die Denunzianten ums Haus schleichen und bloß drauf lauern, bis der nun endlich sein Amen dazu spricht. Der hat nicht provoziert, der hat einfach gebetet. Und da kannst du dir den Daniel zum Vorbild für dein Glauben nehmen. Und kaum hat der Daniel das Amen gesagt, da rennen eben die Spitzel zum König. Da traten sie vor dem König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der an 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen wird? Der König antwortet und sprach, das ist wahr. Und das Gesetz darf niemand aufheben. Sie antworten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juden. Der achtet weder dich noch dein Gebot, dass du es erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als das der König hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu retten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme, und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können vor den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, dass er den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm. Denn er hatte sein Gott vertraut. Und das ist das dritte Wunder in diesem Kapitel. Die Bewahrung vor den gefräßigen Löwen. Also dieses Wunder, ich kann es euch nicht erklären, ich würde es euch auch nicht raten, mal nachzumachen und auszuprobieren, in irgendein Zoo zu den Löwen reinzuspringen. Gott hat den Löwen das Maul zugehalten, fertig. Der Daniel hat die ja nicht geärgert und nochmal extra einen Schwanz gezwickt, sondern der war einfach dort und hat erlebt, dass Gott das Maul der Löwen zuhält. Und das hat ja nicht nur der Daniel erlebt, das haben Christen durch die ganze Geschichte immer wieder erleben können, dass Feinde entweder die Augen zugehalten bekommen haben, die Corrie ten Boom zum Beispiel in Ravensbrück, als die in das Konzentrationslager kamen. Bei beiden Durchsuchungen, die sie bei ihr machten, haben die Wärter die Bibel nicht entdeckt, die sie bei sich hatte. Die konnten dann dort drin aus der Bibel lesen. Gott hat den SS-Leuten, den Tieren in Menschengestalt, die Augen zugehalten. Und als der Daniel in der Löwengrube kam, da war für ihn erst einmal der Ofen aus. Und wo wir am Ende sind und kein Land mehr sehen, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Und nach 500 Jahren, wo das hier passiert ist, da wurde Jesus ins Grab gelegt. Da war für ihn auch erstmal der Ofen aus und da kam kein rettender Engel. Da kamen Soldaten, die haben ihn in den Körper gestochen. Der Tote wird in ein Grab gelegt, Stein davor, Ziegel drauf, genau wie bei Daniel vor 500 Jahren. Schluss mit dem Jesus-Rummel, aus mit der Jesus-Bewegung. Die Gegner triumphieren, seine Freunde resignieren. Und als sie Ostern zum Grab gehen, ist das auch noch leer. Aber da stand eben der Engel. Und das ist typisch bei solchen Geschichten, die Engel, dass die so eine Rolle spielen. Und der Engel sagt etwas, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden. Und der Gott, der Daniel aus der Löwengrube rausgeholt hat, der hat auch Jesus aus dem Felsengrab befreit. Und er kann dich aus deinem Grab genauso befreien. Egal, ob du da hineingeraten bist durch eigene Schuld, durch fremde Schuld, in der Klemme sitzt, in einer Situation, wo du keinen Ausweg mehr weißt. Gott weiß immer, was dir fehlt. Und der Gott, der mit dem Tod fertig würde, der wird auch mit deinem Problem fertig. Also Gott kann ja nicht bloß den Löwen das Maul zuhalten. Der kann noch ganz anderen Maulhelden den Mund verbieten. Und wenn Gott befiehlt, Löwen Klappe halten, dann haben die nichts mehr zu sagen. Gott kann seine Kinder schützen. Und der Daniel, der hatte seinen Gott vertraut. So steht es hier, den Treuen ist Gott treu. Und das ist was ganz Großartiges, wenn du auf diese Treue, auf dieses Vertrauen von Gott bauen kannst. Vor 14 Tagen früh um 6 Uhr Sonntag klingelt mein Handy und da ging nicht der Wecker los, sondern der Raketenalarm bei meiner Tochter in Israel in der Stadt, wo die wohnt. Und da wusste ich, jetzt rammeln alle in den Bunker rein, weil die sich beeilen müssen. Und ich konnte zu Hause Psalm 91, den habe ich mal in Bernstein bei meinem Chef, wo ich in der Schmiede gearbeitet habe, haben wir den mal so lange jeden Früh vor der Arbeit gelesen, bis wir ihn auswendig gebracht haben. Den konnte ich da beten und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und weiter geschlafen. Wo manche vielleicht denken, ne, bist denn du verrückt, da wird die Stadt bombardiert und du haust dich wieder ins Bett. Wo ich sage, ja, einen besseren Schutz gibt es überhaupt nicht. Wenn Gott will, dass das beschützt ist, dann ist es so, egal was ringsherum passiert. Also lest euch mal die alten Gesangbuchlieder, die Abendlieder durch vom Text her. Die kennen sowas von einer Gelassenheit, wo die sagen, jetzt ist Abend, jetzt lege ich mich zur Ruhe. Ja, und wenn du willst, dann stehe ich morgen früh wieder auf. Aber ich muss jetzt nicht die ganze Nacht grübeln und überlegen, beschützt er mich wirklich und ob denn das alles gut geht. Die legen sich hin. Klugen Jungfrauen, irgendwann jetzt Advents, Weihnachtszeit, wieder Predigtext. Die fünf Klugen, die haben sich hingelegt. Die wissen, unser Herr kommt. Da können wir Hektik machen ohne Ende. Das wird sich daran nicht ändern. Wir können uns hinlegen und warten. Also so ein tiefes Vertrauen, dass wir das wieder neu lernen. Egal, was auf dieser Welt hier passiert. Und das ist ja manchmal verrückt, was du so alles lesen kannst. Vor über 100 Jahren stach ein Luxusdampfer in See. Der größte der damaligen Zeit. Und ehe dieses Schiff ins Wasser gelassen wurde, hatte man mit großen Buchstaben an das Schiff angepinselt: No God, no Pope. Also wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Priester. Und der Kapitän dieses Schiffes, der hat in seinem Prospekt geschrieben: Nicht einmal Christus kann dieses stolze Schiff zum Sinken bringen. Und dann fuhr dieses Schiff auf seiner ersten Fahrt, er kennt die Geschichte, die Titanic stieß an Eisberg, über 1400 Leute starben. Und einer, der da mit ins Wasser fiel, das war ein Prediger, der wollte eigentlich in Amerika predigen, da sah ein junger Mann genauso im Wasser und da rief diesen jungen Mann entgegen: Junger Mann, haben Sie Frieden mit Gott? Und der rief: Nein. Dann wurden die durch eine Welle getrennt und nach einer Weile sind die wieder in Sicht und in Rufweite. Und der John Harper, der nahm wieder seine Kräfte zusammen und rief: Junger Mann, sind Sie gerettet? Und dann wurde der von der Welle überspült und nicht mehr gesehen. Den jungen Mann haben sie rausgefischt. 14 Tage später stand der in Chicago vor einer Gruppe und erzählte das und sagte: Ich bin wahrscheinlich der Letzte, den dieser John Harper da angesprochen hat. Also ich hoffe, dass ich nicht der letzte Mensch bin, der dir zu dir redet, aber ich wünsche dir noch viele Gelegenheiten, dass du Gottes Wort hören kannst. Aber dass die Frage klar ist: Bist du gerettet und habe ich so in Vertrauen, so in Frieden zu Gott wie der Daniel? Das wird immer mal erschüttert werden können. Also das hast du nie sicher in deiner Tasche und sagst, mir kann jetzt überhaupt nicht mehr passieren. Das ist ja der Sinn, warum wir in der Gemeinde sind, dass man sich da gegenseitig helfen kann und sagen, also zur Zeit geht mir es genau anders wie den Daniel. Da habe ich überhaupt keinen Mut mehr. Dass man sich da gegenseitig helfen kann und unterstützen kann. Das wünsche ich euch, dass wir da wieder immer wieder zurückfinden zu diesem Vertrauen, gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam ans Ziel kommen. Amen.